Herzlich willkommen zu Woke Women at Work, dem Podcast, in dem sich Sarah-Lena Eisermann und Maite Ulla mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins in der Arbeitswelt befassen.
Herzlich willkommen, liebe Inga. Ich darf dich vorstellen. Ich habe die Ehre. Ich mache es ganz kurz und knackig, weil wir dich gleich hören möchten. Inga Bohn ist Head of Brand and Customer Centricity bei Amorelie. Das seit 4 Jahren. Davor warst du über 10 Jahre in der Agentur, im Agenturleben tätig. Du hast 2 Kids. Ihr beide singt zusammen im Chor. Wir haben auch gerade schon ein bisschen gesungen. Und du wohnst in einem alten, ausgebauten, umgebauten Pferdestall in Hoppegarten. Ja, also herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Und
ja, wir freuen uns total.
Ja, das Vorgespräch war schon total klasse. Und jetzt geht's los. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank für die Vorstellung auch. Und schön, dass ich hier sein kann.
Ja, super gerne. Genau, wir hatten ja, ich weiß gar nicht mehr, Anfang des Jahres mal geschnackt, Sarah und ich, und gedacht, oh, jemanden, der so irgendwie in, ich weiß gar nicht, wie du es genannt hattest, in der
Sexbranche,
ja.
Habe ich das nicht genannt, also Maike,
wirklich. Wie hast du das formuliert? Ich weiß nicht mehr, aber wie kamen wir denn da drauf? Auf jeden Fall haben wir gedacht, so, wäre auch mal interessant, ne? Und dann dachte ich so, Moment. Inga ist doch da unterwegs und müssen unbedingt mal, genau, unbedingt mal anfragen, weil Amorelie ist eine super, super spannende Brand, die sich auch krass entwickelt hat über die letzten Jahre und ja, auch, glaube ich, mitgeholfen hat, so das ganze Thema weibliche Sexualität ein Stück weit salonfähiger zu machen, also deutlich passabler, als es jetzt irgendwie vor 20 oder 30 Jahren war. Und da haben wir ja im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, wenn man so an die Sexshops von vor 30 Jahren denkt, dann fallen einem immer so diese schummerigen Bahnhofsviertel ein mit den rot-schwarz Beate Use Orion Lettern, wo man so denkt, oh Gott, hier würde ich, glaube ich, eigentlich nie einen Fuß reinsetzen. Genau, und also so in meiner Wahrnehmung ist es zumindest Amorelie eine der Brands gewesen, die damit krass aufgeräumt hat. Ne? Hm. Hat dich das auch deshalb so angesprochen?
Als ich dann erstmal da war, ja. Ja, definitiv. Wenn man sich anfängt mit der Marke zu beschäftigen und mit der Industrie, dann ist halt genau das ja, ne, als Gründungsidee damals gewesen, ein Angebot zu erschaffen, wo gerade Frauen sich willkommen fühlen, weil das vorher einfach so nicht der Fall war. Und Amorelie kam mit genau diesem Gründungsgedanken, ein Angebot zu bieten, was eben nicht dunkel und schummrig ist, was nicht diesen Dirty Touch hat, sondern wo gerade junge Frauen denken, ja klar, hier kann ich einkaufen, ich fühle mich hier wohl. Und ich glaube, das war der große Erfolgsfaktor damals bei der Gründung definitiv. Ja, ich hatte mich tatsächlich, ich glaube, darauf wolltest du auch hinaus, ich hatte mich wenig mit Amorelie beschäftigt, bevor ich da angefangen hatte. Was total seltsam klingt, weil man bewirbt sich natürlich bei einem Unternehmen, weil man ein Unternehmen toll findet. Ich hatte auch ein gutes Image von Amorelie, ne, total. Ich hatte es aber vor allem so als innovativen Arbeitgeber abgestempelt. Und als ich damals mich auf Jobsuche begeben hatte, war es tatsächlich eher die Rollenbeschreibung, die mich da hingezogen hat, als das Thema Sex. Und das Thema Sex kam dann eigentlich erst obendrauf am Ende.
Ja, super spannend. Also weil gerade wenn man ja im Marketing oder Customer Centricity hieß der Bereich auch damals,
genau,
noch, ne?
Ja.
Unterwegs geht es ja schon sehr stark ums Produkt. Also man muss sich, glaube ich, auch bis zum gewissen Grad damit identifizieren oder zumindest dahinter stehen und sagen, hey, das ist wirklich ein gutes Produkt.
Ja, und nicht nur das Produkt, sondern was ich dann ganz schnell verstanden habe, als ich ankam, war, wenn man Customer Insights versucht rauszufinden zum Thema Sextoys, dann geht es halt um Sex, um sexuelle Frustrationen, um was möchte ich vielleicht gerne, was könnten neue Abenteuer sein und sowas alles. Und du beschäftigst dich plötzlich mit so einem sehr intimen Thema, was im Grunde aber auch nie ausgeforscht ist. Ne? Also es ist so wahnsinnig komplex und individuell und persönlich, dass ich erst, als ich dann dort war und anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, gemerkt habe, wie reichhaltig das ist, ne? Mhm. Im Gegensatz zu vielen Themen, mit denen ich mich davor auch als Consultant beschäftigt hatte, hatte ich plötzlich ein Thema vor mir, wo ich dachte, oh wow, jetzt geht's auch in die menschlichen Tiefen, ne? Mhm. Es ist emotional, es ist mit dem Kopf verbunden im Sinne von, wie betrachte ich mich selbst, was erlaube ich mir, was empfinde ich als Tabu, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, gut, das ist ein ganz anderer Konsumbereich, als wenn ich jetzt jemandem ein Auto verkaufen möchte oder ein Total, Sofa oder ja. so, ne? Da gibt es natürlich auch Bedürfnisse, die sind auch wichtig zu erforschen. Aber bei Sex geht es halt wirklich ans Innere.
Genau, und ich stelle mir das total schwierig vor, das so im professionellen Kontext einfach anzusprechen, ne? Weil es gibt ja viele Sachen, da möchte ich vielleicht auch gar nicht drüber reden oder drüber nachdenken oder muss dann im Rahmen einer Kampagne darüber sprechen und weiß nicht, ob einem da immer so wohl dabei ist. Wie bist du damit umgegangen? Hattest du da Berührungsängste oder hast du irgendwann damit abgeschlossen und gesagt, so, pf, ist mir doch egal, kann jeder wissen.
Oh, das war ein ganz spannender Prozess am Anfang. Also ich hatte damals, als ich anfing bei Amorelie, hatte ich einen sogenannten Buddy, also jemanden, mhm. der schon dort war und der quasi mir an die Seite gestellt wurde, um mich so ein bisschen warmherzig zu begrüßen sozusagen. Also jemand, dem du jede Frage stellen ja. kannst. Und das war damals John, einer der Toy-Designer. Der halt verschiedene Produkte entwickelt hatte schon für Amorelie und der hat mir, ich weiß noch genau, wie ich in der ersten Woche, wie er mir diese ganzen Produkte auf den Tisch gelegt hat und hat angefangen, mir das zu erklären, warum was welche Form hat und wie die Vibration funktioniert und was man womit macht. Und ich weiß noch, wie ich danach dachte, so, oh Gott, krass, da eröffnen sich völlig neue Welten für mich. Ich hatte keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber es war eben auch schön, weil ich dadurch einfach auch völlig unvoreingenommen dumme Fragen stellen konnte, ja. weil ich selber in dem Thema noch nicht drin war. Ne? Und ja. das war schön am Anfang. Und ich bin dann auch im Projekt mit John relativ schnell in so einen Innovationsprozess damals reingerutscht, wo wir mit sehr erfahrenen KundInnen gesprochen haben, also die wirklich ja. krass Ahnung von diesen ganzen Themen hatten. Und ich weiß noch, wie ich diese Interviews dann geführt habe über die Prototypen, die wir da entwickelt hatten in diesem Brainstorming und so. Und diese Prototypen waren echt wild teilweise, muss man sagen. Und ich habe die denen dann so vorgestellt und habe Feedback von denen eingesammelt. Und wie gesagt, die waren super erfahren, diese Couples, die ich da vor mir hatte. Und dann haben die mir teilweise Sachen erzählt, wo ich dann echt dachte, sorry Leute, ich verstehe es nicht, könnt ihr das mir mal aufzeichnen?
Du hast was damit gemacht und was ist dann passiert?
Ja genau, mit wem hast du das verwendet? Ach so, ah okay, man kann sich sowas umschnallen. Das war halt so, okay, völlig neue Welten. Und das ist total spannend, ne? Weil du plötzlich merkst, ich, wenn ich jetzt mit Leuten drüber rede, nenne ich das immer gerne die Unknown Unknowns. Ne? Ich weiß nicht, was ich nicht weiß ja, beim klar. Thema Sex. Mhm. Ja. Du bist vielleicht ganz happy mit deinem Sexleben und du probierst auch manchmal was Neues aus, eine Stellung, keine Ahnung. Aber wenn du plötzlich tiefer in diesen Bereich reingehst und dann siehst, ach so, okay, das könnte ich auch fühlen oder das könnte ich auch mal machen. Und diese Barrieren bauen sich langsam ab. Ich glaube, das eröffnet wirklich für viele unserer KundInnen auch wirklich ganz neue Welten. Und das finde ich super spannend an dem ganzen Produkt. Mhm.
Super spannend. Aber trotzdem ist ja also das ganze Design immer sehr clean. Und du hast auch gesagt, naja, klar, extra für Frauen angepasst, so ein bisschen einfach anders optisch. Mhm. Und jetzt hast du deine erfahrenen Couples, aber wie sieht denn so eure Kundengruppe grundsätzlich aus? Sind das auch so erfahrene Frauen, die irgendwie was Neues ausprobieren wollen? Oder wer bewegt sich da bei euch?
Das hat sich über die Jahre tatsächlich auch stark verändert. Also ich glaube, die Gründung von Amorelie hat stark auf Frauen abgezielt und vor allem auch auf jüngere Frauen. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass je mehr das Thema in den Mainstream gerückt ist, durch das, was wir gemacht haben, aber auch durch so Themen wie in der Popkultur, ne, Sex in the City oder 50 Shades of Grey, man hat viel mehr darüber gesprochen. Dadurch haben sich auch Altersgruppen stark verbreitert. Also es geht nicht nur um junge Menschen, sondern es geht genauso gut um Menschen, die 40 plus und 50 plus und sogar 60 plus und älter sind. Die bewegen sich bei uns. Und wir haben auch mittlerweile einen echt hohen Anteil Männer. Viele von denen kaufen natürlich für ihre Frauen oder für ihre Beziehung. Aber der Teil derer, die jetzt auch für sich selbst zum Beispiel einen Sextoy kauft, der wächst auch. Das heißt, so auch diese Gruppe zieht jetzt nach, ne? So nach dem Motto, ja, jetzt durften die Frauen und die haben jetzt ein paar Jahre lang verstanden, wie ein Vibrator funktioniert. So, jetzt sind wir dran und verstehen vielleicht, wie ein Masturbator funktioniert, ne? Und dass das nicht nur irgendwie die eklige Taschenmuschi ist, sondern dass es da auch total schöne neue Produkte gibt, ne? So, die wärmen und vibrieren und saugen und Strukturen haben und so. Und ich glaube, da kann man auch wirklich ganz viel auch gemeinsam lernen als Paar. Also von daher haben wir da mittlerweile wirklich eine ganz breite Kundschaft. Und auch von Anfängerprodukten wie die ich hier heute mitgebracht habe, in knalligen Farben und eher kleineren Größen hin zu aber auch total realistisch aussehenden Sachen, die vielleicht einen Anfänger noch abschrecken würden, haben wir auch da ein ganz tiefes und breites Angebot.
Ich zeig dir jetzt mal kurz. Wir haben, was hast du denn mitgebracht? Du kannst dir auch parallel mal in die Kamera halten. Ich habe jetzt diesen Long Distance, aber funkt trotzdem. Ein Vibro-Ei.
Genau. Also ich habe euch Sachen mitgebracht von unserer Einsteiger-Innenmarke, Amoli Joy. Das sind quasi Produkte, die wir selber entwickelt haben. Mhm, die gibt es sonst nirgends, nur bei uns.
Cool.
Und das ist die Einsteigermarke. Das heißt, die sind nicht so teuer. Man kann erstmal ein paar verschiedene Sachen ausprobieren, wenn man vielleicht einfach noch gar nicht weiß, was man mag. Und genau, so ein Vibro-Ei zum Beispiel ist ein tolles Couple-Toy, weil es im Bereich Sex geht es ja auch oft um Dominanz und dominiert werden. Mhm. Und dieses Toy greift das halt schön auf. Ne? Also das trägt jetzt in dem Fall dann die Frau. Und du kannst dann den Remote Control entweder selber bedienen oder du gibst das Remote Control-Ding ab.
Ja, hier steht Fun mit Fernsteuerung für die Vagina. Amorelie Joy ist wie Schokolade. Die kaufst du auch einfach so an der Kasse, um sie mal auszuprobieren. Und irgendwie war es immer eine gute Entscheidung.
Also mit meiner sexy Voice, ob ich das
ich wollte gerade sagen, schöne Werbung machst du für uns, Sarah.
Das andere ist, kein rein, raus, nur gut drauf. Ein Auflegevibrator.
Das ist tatsächlich eine schöne Sache, weil viele Frauen erstmal so eine leichte Hürde haben, sich was einzuführen. Mhm. Und einen Auflegevibrator musst du nicht einführen. Also der stimuliert von außen sozusagen, also vor allem die Klitoris, aber auch die Vaginalippen und so weiter. Und da kann man einfach gut mit einsteigen, wenn man erstmal gucken will, was man mag, bevor man jetzt denkt, so okay, jetzt ein richtiger Vibrator. Auch davon habe ich einen mitgebracht. Guck mal, das hier zum Beispiel ist ein, das sieht man hier oben an der Form, ne? Das ist ein sogenannter Rabbit-Vibrator. Mhm. Rabbit deswegen, weil die so ein kleines Öhrchen, also wie so ein Hasenöhrchen haben. und der stimuliert dann zum Beispiel gleichzeitig Klitoris und Vagina. Ist aber auch ein schönes Einsteigerprodukt, weil er sehr schmal ist und sehr schön anzufassen.
Mhm. Also, es ist für mich auch was Neues dabei.
Definitiv.
Ja. Was sind die Auflegevibrator?
Und für die Mamas habe ich noch was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du das Prinzip kennst, Liebeskugeln.
Liebeskugeln, ja klar.
Ja,
also wer
das,
sich
ist das für nicht Beckenboden? Mit dem Beckenboden.
Beckenboden. Ist auch für Nichtmütter, weil der Beckenboden ja ganz viel leistet beim Sex. Ne? Also je besser der trainiert ist, desto besser hast du Griff sozusagen. Manche Frauen oder viele Frauen erfahren aber erst von ihrem Beckenboden, wenn sie mal Kinder gekriegt haben, weil der dann plötzlich sehr beansprucht ist durch Schwangerschaft und Geburt. Und damit kann man dann eben ganz toll trainieren, weil der Beckenboden ja ein Muskel ist, den kann man zwar ansteuern, aber der trainiert sich vor allem erstmal auch selber. Und das war mir zum Beispiel gar nicht klar, dass das quasi, wenn man diese Liebeskugeln dann benutzt, diese Muskeln automatisch
kontrahieren.
Ja. Genau.
Ja. Okay, danke schön, dass du das mitgebracht hast.
Ja. Super cool.
Packen wir nachher noch aus. Jetzt hast du gesagt, wenn man dann mal Kinder bekommen hat, du hast 2 Kids. Mhm. Hast du, wie alt sind deine Kids?
6 und 8.
6 und 8. Das heißt, vor Amorelie, als du noch in der Agentur gearbeitet hast, hast du deine Kids bekommen. Und du hast ja jetzt auch ein Team mit 13 Leuten.
Mhm.
Wie machst du das? Also jetzt sind die schon ein bisschen älter, aber ich krieg's ja auch mit von Maite mit 3 Kids, hat sie auch schon ordentlich zu tun. Und wie ist es für dich, in einer Führungsposition zu sein und ein Team zu leiten?
Mhm.
Wie bringst du das so unter einen Hut?
Und zu Hause noch der CEO von Unpaid Care Works.
Ja.
Co-CEO nenne ich es immer gerne.
Co-CEO. Hoppegarten, du wohnst auch noch ein bisschen außerhalb. Ja.
Ich glaube, das hat ganz viele Facetten, auf die man schauen muss. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Wort, was ich gerade so nebenbei gesagt habe, ist Co-CEO. Das heißt, ich habe da noch einen Co-CEO zu Hause. Und was ganz wichtig ist, und das haben wir zum Glück gemacht, ist, bevor wir Kinder bekommen haben, haben wir uns unterhalten, was wir eigentlich so erwarten vom Leben. Und weil Kinder gehören natürlich dann sehr lange zum eigenen Leben.
Die gehen nicht so schnell weg.
Das heißt, genau in den Jahren, wo man ja Karriere macht, ne, nachdem man mit so einer Junior-Position eingestiegen ist, dann irgendwann, keine Ahnung, Mid-Level-Manager wird, dann kommen irgendwann die Kinder und dann ist ja dieses Thema, okay, da ist jetzt jemand zusätzlich da, der deine Aufmerksamkeit braucht und deine Zeit schlicht und ergreifend, dann muss man sich als Paar halt im idealsten Fall vorher unterhalten, was bedeutet das eigentlich für uns. Und das haben wir zum Glück gemacht. Mein Mann ist Architekt, also der hat durchaus auch einen anspruchsvollen Job. Und wir haben aber damals gemeinsam entschieden, dass wir uns auch gemeinsam kümmern werden. Das war für ihn am Anfang erstmal ein gewisses, oh echt, ich weiß gar nicht, ob ich Stunden reduzieren kann, ob das nicht komisch ankommt bei meinem Büro. Und dann hatten wir den Glücksfall, dass seine Chefs gleichzeitig Väter wurden und tatsächlich Verständnis dafür hatten, dass er gesagt hat, er würde gerne auch ein paar Stunden reduzieren, nicht nur ich. Und dadurch haben wir beide reduzierte Stunden und teilen uns rein. Also meistens hole ich 3 Tage die Woche die Kinder von der Kita und von der Schule ab und mein Mann 2 Tage. An diesen 2 langen Tagen, die ich habe, bin ich meistens im Büro, weil sich dann der Weg natürlich auch deutlich lohnt. Ne? Ist ja seit Corona ist ja Remote Work echt eine schöne Sache, die geblieben ist. Unterstützt uns ja alle. Und dann mache ich auch richtig lange Tage. Ne? Dann habe ich ja keinen Druck im Hinterkopf. Oh, ich muss zu einer gewissen Zeit echt jetzt wirklich am Kindergarten stehen. Das ist dann nicht da. Ich glaube, wenn man diesen Druck hat, dass man jeden Tag, sagen wir mal, um 4 an der Kita stehen muss, dann ist es echt nochmal ein anderes Level an Druck, was man empfindet. Ich brauche diese 2 langen Tage, wo ich weiß, das ist nicht da, sondern ich bin hier gerade nur ich und ich kümmere mich um meinen Job.
Mhm. Ja. In der Praxis funktioniert das auch so gut bei euch? Ich frage deshalb, weil ich auch jetzt in meinem Umfeld einige Paare kenne, die sich auch darüber ausgetauscht haben und natürlich auch gesagt haben, wir machen das zusammen und es dann aber so in dieses Rollenmodell flutscht, dass die Frau dann doch einfach mehr
zurückgeschlichen ist.
Ja. Ja. Hast du da Tipps, wie ihr das managt? Also einfach, also von dem, was du erzählst, ist es schon so dieses wirklich, wir sind da zusammen all in und auch immer dieses nochmal ein Einchecken und oder wie, was für Tipps hättest du da vielleicht?
Naja, ich meine, manchmal, wenn die Wochen stressig werden, dann sitzen wir halt wirklich sonntags zusammen oder samstags, ne, am Wochenende und gucken uns die nächste Woche an und dann muss man hin und her jonglieren.
Kenne ich.
Kennt das.
Verhandelt.
Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen
ist
wie verhandelt.
Ist mein Termin am Dienstagnachmittag wichtiger als deiner? Oder?
In der Münzen geworfen oder so?
Nö, aber bei uns geht es tatsächlich mit, wer ist da dabei? Kann man das auch remote machen? Wie viel Umsatz hängt da dran? Weil wir, also oder mein Mann auch Umsatzverantwortung natürlich in seiner Rolle hat. Bei mir geht es dann halt manchmal eher um Einstellungen oder irgendwelche Deadlines. Und dann natürlich auch immer, wenn du und ich es nicht machen können, wer kann es dann machen? Dann muss er,
richtig. Ne? Also. Ja, dann kommt halt dieses It needs a village. Ne? Ja. Also, und meine Kinder sind jetzt ein bisschen älter, das heißt, ich kann sie auch mittlerweile gut verabreden. Bin super dankbar, dass meine Kinder irgendwie Freunde und Freundinnen haben und die haben tolle Eltern, die auch unsere Kinder dann mit nach Hause nehmen und auch irgendwie abends füttern und so. Und ich kann sie dann gefüttert abholen. Das ist super wichtig. Wir haben auch 2 Großmütter, die sehr engagiert sind. Auch die braucht man oftmals. Meine Mutter wohnt relativ weit weg. Das heißt, die hole ich dann wirklich manchmal für eine ganze Woche. Und dann hat man mal so eine ganze Woche, wo klar ist, keiner von uns muss sich kümmern. Das kann manchmal sehr entspannen. Ne? Und das nimmt dann auch ein bisschen von diesem Verhandeln raus und von diesem, oh Gott, jetzt müssen wir aber. Als die kleiner waren, kamen die auch oft, wenn die Kinder krank waren und es war absehbar, die werden die ganze Woche nicht gehen können, dann ist es mega, eine Großmutter zu haben, die sagt, alles klar, ich steige in den Zug, ich bin da und mach das. Weil sonst ist ja klar, dass du die ganze Woche ausfällst und dann wahnsinnig viele Termine flöten gehen, die du umdisponieren musst und so. Und wenn du dann in der Führungsrolle bist, dann hast du ja auch eine tatsächliche Verantwortung für deinen Bereich und aber auch noch eine sehr gefühlte für dein Team und willst die auch nicht hängen lassen. Ja.
Ja, oder ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch das Phänomen, man kann die Termine zwar absagen oder verschieben, aber die Themen müssen trotzdem in gewissen Zeit gelöst werden, ne? Und die Unterlagen für dann das, keine Ahnung, den All-Hands-Call nächste Woche fertig sein und dann macht man es halt irgendwie nachts oder so, aber.
Ja, ich wollte gerade sagen, das gehört auch zur Wahrheit, ne? Also, dass wenn du dann, wenn du diese Ambition hast, die ich in meinem Job eben auch habe, ich möchte eine tolle Führungskraft sein und ich möchte meinen Bereich entwickeln, ich möchte erfolgreich sein, dann gehört auch mal dazu, dass ich abends nochmal am Laptop sitze und 2-3 Stunden noch irgendeine Präsentation fertig mache oder 25 Teams-Nachrichten beantworte oder so, ne? Einfach, weil ich sonst auch ein Bottleneck bin. Mhm. Und das zum Beispiel, dieses Thema Bottleneck, da arbeite ich ganz, ganz stark dran, dass ich das wenigstmöglich bin für mein Team, sondern dass sie in der Lage sind, auch ohne mich gute Entscheidungen zu treffen. Und das klappt toll, weil ich einfach mit denen gewisse Abstimmungsroutinen habe, die ich versuche, möglichst vorhersehbar zu sein, dass sie im Grunde eigentlich wissen, wie ich entscheiden würde. Ja. Und mich dann eher informieren. Und ich weiß ganz genau, das funktioniert. Die sind dann da und die sind enabled, sozusagen.
Ja. Ein früherer CEO von mir hat mal gesagt, ich beantworte jede E-Mail innerhalb von 48 Stunden. Wenn du keine Antwort hast, darfst du die Entscheidung selber treffen und ich trage die Konsequenzen. In jedem Fall. Und das war natürlich auch super, ne, weil du dann gewusst hast, ich habe ihn informiert, ich habe kein Feedback, also ich entscheide so, wird schon schief gehen. Ja.
Ha, auch eine Art.
Wer ist denn so in deinem Team? Jetzt stelle ich mir vor, Amorelie, Online-Sex-Shop oder wer arbeitet bei euch und wer ist da? Sind das überwiegend Frauen dann auch in deinem Team?
Mein Team ist sehr weiblich. Mhm. Also ich habe eine non-binäre Person, alle anderen sind Frauen. Wir machen halt Brand Communication, das ist vom Fach her meistens schon eher weiblich geprägt. Aber auch bei Amorelie insgesamt haben wir schon echt einen großen Frauenanteil.
In allen Führungsetagen, also gegründet von Lea, Sophie Kramer natürlich, genau. Das wissen wir, aber auch mit einem Co-Founder, also nach oben hin wird es ja meistens männlicher, wie ist es bei Amorelie?
Also ich bin quasi als Head of ja in der zweiten Führungsebene und über mir sind die Managing Directors von Amorelie und das ist eine Frau, ein Mann. Mhm. Auf meinem Level sind wir 2 Frauen, ein Mann. Also schon in Mehrzahl. Und darunter würde ich sagen, verhält es sich so 2/3, 1/3. Mhm. Und aber auch viele queere Menschen, die gerne bei Amorelie arbeiten. Ich glaube, dass dass die Marke und das Thema schon sehr sexpositive Menschen anzieht und eben auch Menschen, die selber eventuell durch Identitätsprozesse gegangen sind oder für sich selber festgestellt haben, wo ihre sexuellen Präferenzen liegen und sich dann eben auch sehr aufgehoben fühlen bei uns.
Und wie würdest du so die Kultur beschreiben von Amorelie, also eure Unternehmenskultur? Ist die dann, also...
Aber vielleicht auch gerade im Vergleich zu der Agenturwelt.
Ja, zur Agentur. Zur Abgrenzung dazu.
Ja. Ich muss dazu sagen, dass die Agentur, in der ich damals gearbeitet habe, die hatte schon eine ganz, ganz tolle Unternehmenskultur. Das kann ich nicht anders sagen. Es war ein schönes Miteinander. Als ich dann gewechselt bin zu Amorelie, habe ich dort Erfahrungen gemacht, die mich so zum Nachdenken gebracht haben, was es eigentlich für einen Impact hat, wenn mehr Frauen als Männer in einer Runde sitzen. Weil das bei Amorelie der Fall war. Und in meiner alten Agentur, wenn es da in die Führungsebenen ging, die Frauen in der Minderheit waren. Also waren immer mehr Männer als Frauen im Raum. Die Frauen, die in der Agentur im Raum waren, das waren sehr starke Frauen in der Agenturwelt und die haben meist wie Männer agiert.
Mhm. Ja.
Was ich damit sagen will ist, wenn mehr Männer im Raum sind, dann entsteht schnell eine Gesprächskultur, die viel darauf ausgelegt ist, dass jeder auch nochmal seinen Beitrag leisten muss. Also Männer neigen dazu, Dinge nochmal irgendwie anders zu sagen, obwohl sie schon mal auf dem Tisch waren.
Nein.
Auch in Kundenmeetings ist das damals oft der Fall gewesen, weil da auch meistens das Management männlich war, dass du manchmal dachtest, ja, haben wir doch jetzt schon besprochen, ist doch okay, ich habe es mitgeschrieben. So. Und es musste dann aber nochmal jemand was sagen. Wohingegen ich, als ich zu Amorelie kam, direkt in der ersten Woche bei so einem riesengroßen Strategie-Workshop dabei sein durfte damals, wo mehr Frauen als Männer im Raum waren und das Phänomen passierte nicht. Also es wurde nichts einfach nochmal gesagt, damit irgendjemand auch nochmal was gesagt hatte, sondern ich habe einfach den Eindruck gewonnen, dass Frauen eher sehr rezeptiv sind, also zuhören und zustimmend nicken oder auch nochmal eine weiterführende Frage stellen, anstatt selber nochmal ihre Meinung anzubieten. Ich glaube, es hat wirklich mit Profilierung zu tun, weil ich glaube, unsere Businesswelt tickt in ganz vielen Bereichen eben immer noch so, dass Profilierung wichtig ist. Mhm. Und wenn eben die Kultur sehr männlich geprägt ist, dann profilieren sich auch die dortigen Frauen stärker.
Ja, müssen durch, sie ja, ne?
Ich das muss jetzt hier meine Meinung auch noch beitragen, weil das machen offensichtlich alle. Wohingegen, wenn die Kultur eher weiblich läuft, dann ist meine Erfahrung, dass es sachlicher abläuft. Es geht mehr um die Sache als um die Meinung. Und ich muss sagen, das hat irgendwie auch meine Art zu arbeiten verändert bei Amorelie. Durch dieses ja, Diskutieren an der Sache und nicht, ich muss jetzt auch noch mal meine Meinung sagen.
Ich finde voll schön, dass du das so zusammenfasst. Gerade vor dem Hintergrund, dass man ja immer so gerne Frauen nachsagt, dass sie so wahnsinnig emotional sind. So, hey, wenn du jetzt sagst, bei Frauen geht es eher um die Sache, regt das schon zum Nachdenken an, ne?
Mhm. Ja, das finde ich auch eine, wie soll man sagen, irgendwie auch ein fieses Vorurteil, ne? Warum? Also Emotionen, ich glaube, jeder Mensch ist emotional. So, aber Emotionen sind ja vielfältig und ich glaube auch nicht daran, dass Emotionen im Job nichts zu suchen haben. Ist auch Blödsinn. Ich glaube, wir alle funktionieren ja als Menschen. Und als Menschen tragen wir auch uns selbst in die Rolle. Ich stülpe ja eine Rolle, die ich in einem Unternehmen habe, nicht einfach über und vergesse alles, was ich bin, sondern ich fülle eine Rolle ja mit meiner Persönlichkeit aus. Mit meinen Kompetenzen, mit meinen Charaktereigenschaften, mit meinen Stärken und Schwächen. Ich entwickle mich in einer Rolle, ich kommuniziere, ich bin anwesend. Und ich finde dann immer dieses, Frauen sind so emotional, wo ich mir denke, was meint man eigentlich damit, dass die Frau jetzt in jeder Sekunde anfängt zu heulen, wenn man mal Kritik übt? Ist ja auch Blödsinn, weil ich möchte wirklich vermeiden, dass jetzt das, was ich eben als weiblich beschrieben habe, ist nicht gleichzusetzen mit weich oder ja, so, ne? Sondern Frauen können genauso gut Ziele setzen und Ziele verfolgen und machen das auch mit meiner Erfahrung nach mit großer Klarheit und mit Durchsetzungsvermögen und Argumentation. Was ich wirklich aber weniger sehe bei Frauen, ist dieses Profilierungsthema und darum geht es mir vor allem. Und das ist aber auch eine Emotion. Ne? Warum sollte das keine Emotion sein? Männer fühlen sich offensichtlich so in bestimmten Umgebungen, in bestimmten Kontexten, als dass sie sich selbst ständig unter Beweis stellen müssen. Hm. Und das finde ich so schade, dass das so ist.
Hm. Du hast angesprochen, dass sich bei dir das auch verändert hat. Woran hast du das gemerkt? Und wie hast du dann auch dich anders verhalten? Oder ich kann mir vorstellen, bei dem ersten Meeting, was du beschrieben hast, so darauf wartend, okay, wer sagt das jetzt nochmal? Ne? Und dann
passiert. Oder ich muss mich noch ein bisschen profilieren. Warte mal.
Ja, also dieses Gespür und was war das? Woran hast du das gemerkt? Und wie ist es jetzt auch? Und wie gibst du es auch weiter?
Ich glaube, dass ein Umfeld, was Menschen ermöglicht, in ihrem Beruf sie selbst zu sein, dazu führt, dass sie bessere Ergebnisse zustande bringen. Mhm. Weil sie nicht bestimmten Erwartungen hinterherrennen, wie man jetzt denkt, wie man sein soll. Also es entstehen ja sonst ganz viele so um die Ecke Gedanken, so Erwartungsspiralen, die am Ende vielleicht dazu führen, dass genau ein Verhalten an den Tag gelegt wird, was eigentlich gar nicht gewünscht war, weil ich vielleicht eine Erwartung falsch gelesen habe. Das heißt, was ich in meinem Führungsalltag ganz viel mache, ist tatsächlich das Explizieren von Erwartungen, also Erwartungsgespräche zu führen. Das geht natürlich im ganz Großen. Wenn ich Leute eingestellt habe, dann führe ich ein Erwartungsgespräch. Was erwarte ich von dir? Was erwartest du von mir? Wie arbeite ich gerne? Wie arbeitest du gerne? Jemanden kennenzulernen. Das machen wir natürlich auch in Review Talks. Es geht aber auch im Alltag. Das heißt, wenn ich ein Briefing gebe für irgendein neues Projekt oder für irgendeine Strategie, die wir jetzt aufsetzen wollen, irgendwas, was wir umsetzen wollen, und ich gebe ein Briefing, dann versuche ich möglichst klar, meine eigene Erwartungshaltung zu verdeutlichen. Weil ich glaube, je besser der andere versteht, welche Erwartungen ich habe, desto weniger können Erwartungen enttäuscht werden am Ende. Und ich glaube, dass das automatisch zu sehr viel Offenbarung führt, weil ich zum Beispiel auch selber darüber rede, welche Schwächen ich selber habe oder wie ich nicht gerne arbeite. Und indem ich mich offenbare, kann sich auch mein Gegenüber besser offenbaren und kann sagen, okay, ich weiß, ich arbeite unter krassem Druck nicht gut. Und dann können wir darüber reden, wie können wir Druck verhindern. Ne, Deadlines anders kommunizieren, irgendwie vorziehen, gedanklich, damit man eigentlich noch eine Woche Puffer hat. Ne? Also man kann ja jede Schwäche irgendwie adressieren, um sie einfach nicht als Schwäche geltend zu machen.
Hm. Ja, super, vielen Dank. Ja,
total spannend. Mhm. Lass uns noch mal ganz kurz zurück in die Agenturwelt springen. Was hat dich damals eigentlich zu dem Wechsel zu Amorelli bewogen? Also wann war der Punkt, wo du gesagt hast, oh, ich suche mal nach was anderem? Also die beiden Kinder hattest du ja schon. Bist du dann wieder eingestiegen nach der Elternzeit? Oder?
Ja. Ja, ich bin nach beiden Kindern wieder zurückgegangen und auch mit gutem Willen und gutem Gefühl und es war auch schön. Ich weiß noch, nach dem ersten Kind hatte ich diese totale Elternangst, jetzt irgendwie abgehängt zu sein, irgendwie längere Zeit nicht dabei gewesen zu sein, zu denken, die Welt hat sich jetzt viel zu schnell ohne mich weitergedreht, jetzt muss ich hinterherrennen. War am Ende gar nicht so schlimm alles, auch wenn man da objektiv drauf schaut. Ich bin als Beraterin damals ganz lange auch einer antizipierten Erwartung hinterhergerannt, weil wir so oft in der Agenturwelt damals immer so von Beraterattitüde gesprochen haben. Wie muss eigentlich ein guter Berater, eine gute Beraterin sein? Und in meinem Kopf war das ganz viel so Bühnenpräsenz, straight to the point und immer den besten Kommentar parat haben, souverän wirken. Und ich bin in meiner Persönlichkeit eher jemand, der gerne lacht, der gerne charmant ist. Ich bin recht nahbar, glaube ich, wenn ich in einen Raum reinkomme. Und ich hatte das Gefühl, ich renne einem BeraterInnenbild hinterher, dem ich irgendwie entsprechen muss. Und es war dann wirklich erst durch die Elternzeiten und das Erwachsenwerden in diesem BeraterInnen-Dasein, dass ich verstanden habe irgendwann, nee, Souveränität entsteht ja nicht dadurch, dass ich etwas bin, was ich gar nicht bin, sondern Souveränität entsteht dadurch, wenn ich verstehe, wer ich bin und das als meine Stärken einsetze. Mhm. Das heißt, auch als Beraterin darf ich charmant sein, auch als Beraterin darf ich freundlich sein oder mal lachen. Und das ist alles in Ordnung, ne? Und ich bin dann nach meiner zweiten Elternzeit wiedergekommen und bin sehr herzlich empfangen worden damals. Vor allem von dem ehemaligen Agenturchef, der dann zu mir sagte, oh Inga, so schön, dass du da bist. Und ich weiß noch genau, wie der mir dann damals spät abends vor irgendeinem Workshop noch eine SMS schickte mit, hey, schick mal den Leitfaden rüber, den gucke ich mir nochmal an. Und ich habe zurückgeschrieben, nee, machst du nicht, hab den schon fertig gemacht, der ist gut so. Und das hätte ich mich damals nie getraut eigentlich zuvor. Und er schrieb nur zurück, okay.
Ach so.
Ja, und durch solche kleinen Schlüsselmomente und mein generelles wieder dort arbeiten, bin ich irgendwie zu dem Schluss gekommen, ich bin vielleicht fertig dort. Mhm. Im Sinne von, okay, was passiert jetzt als nächstes? Und dieses Gefühl von fertig sein hat mich dann irgendwie bewogen, mich umzuschauen und zu denken, okay, vielleicht nicht mehr Beraterin sein für immer. Ich war da Mitte 30 und dachte, gut, wenn, dann jetzt wechseln und was Neues finden und einen neuen Weg einschlagen. Aber der Gedanke hat mir natürlich schon wahnsinnig Angst gemacht. Ne? Ich war so lange in dieser Agentur, es war so meine Homebase, mein Identifikationspunkt. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt und gut und gerne gearbeitet. Aber rückblickend war es genau richtig, weil ich war noch nicht fertig mit meiner Karriere, mit dem, wo ich hin wollte, sondern ich habe mich dann einfach nochmal neu gefunden jetzt in diesem Unternehmen Amorelli und in dieser Führungsrolle, die ich jetzt habe. Und das ist was, wo ich echt froh bin, dass ich den Schritt damals gewagt habe, obwohl ich echt Schiss in der Hose hatte.
Ja, voll schön. Danke fürs Teilen. Und jetzt hast du gesagt, du hattest männliche Chefs in deiner...
Unter anderem. Ich hatte auch weibliche Chefs.
Und du hast vorhin auch gesagt, was dir wichtig ist in deiner Führungsrolle. Wie ist es denn für dich als Frau in Führung zu sein? Was ist dir wichtig? Was ist gerade auch im Hinblick auf deine Karriere, was du anderen Frauen auch mitgeben möchtest an Tipps, an Werten? Es sind ja auch sehr prägende Sätze, die manchmal fallen. Ne? Wir haben auch hier schon Geschichten gehört, wo ich dann auch dachte, holy guacamole, also ja, wenn meine Führungskraft das an mich ranwerfen würde, würde ich denken,
Ja, aber apropos.
Die Verantwortung, die man da auch hat, ja, ne? Oder auch als genau. Role Model.
Sätze und Geschichten. Ich wollte gerne nochmal anknüpfen an das, was du eben gesagt hast, dein Chef. War das auch derjenige, der mal zu dir gesagt hat, sei mehr Pipi und weniger Annika? Ja,
der war das.
Ich muss mich echt mal mit ihm auf ein Bier treffen und das aufarbeiten, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ihm das bewusst ist,
die
wie sehr
Anekdote
er mich geprägt hat.
Die Anekdote musst du nochmal auspacken.
Ja. Ah, ja. Ach, der hat mich in so vieler Weise ganz wunderbar geprägt, muss man sagen. Und dieser eine Satz, den er zu mir gesagt hat, sei mehr Pippi und weniger Annika, also mehr Pippi Langstrumpf und weniger Annika, die liebe, nette Freundin, die immer ein bisschen schissert, der hat mich ganz lange begleitet, gerade wegen dieses Themas Souveränität und was ich dachte, wie ich sein muss.
Ja.
Und ich bin dem auch ganz lange hinterhergelaufen. Und rückblickend bin ich ihm so dankbar für diesen Satz, weil ich irgendwann dann selber für mich durchgeholt habe, nee, es muss auch Annikas geben. Und auch eine Annika ist eine ganz erfolgreiche Protagonistin.
Ja.
Und wir können nicht alle Pippi Langstrumpf sein.
Auch wieder wahr, ja.
Und tatsächlich ist das, ne, Sarah, anknüpfend an deine Frage, was versuche ich mitzugeben? Ich versuche, den Menschen zu sehen. Ist das eine Pippi oder ist das eine Annika? Und wenn das eine Annika ist, der Person auch das Gefühl zu geben, auch eine Annika ist souverän und hat ganz tolle Stärken und leistet was. Weil ich glaube, ein Team voller Pippi Langstrumpf, hey, da wirst du ja wahnsinnig, es kann ja gar keiner führen. So, natürlich braucht die Welt Pippi Langstrumpfs, aber die Welt braucht eben auch Annikas. Und das ist nicht das eine besser als das andere. Und das versuche ich meinen Teammitgliedern beibringen, klingt bescheuert, ne? Das ist so wie, also ich begleite sie, sagen wir es so. Ich versuche sie zu begleiten, indem ich versuche, ihnen zu spiegeln, was ich glaube, was sie sehr gut können und darauf auch zu fokussieren. Weil ich glaube, dass, oder ich sehe, ich beobachte in meinem Team voller relativ junger Frauen ganz oft dieses sogenannte Imposter-Ding, ne? So, ich jetzt wirklich, kann ich das, soll ich das, was darf ich sagen? Und an der Stelle zu sagen, nee, du musst in der Lage sein, über dich selbst zu sprechen und auch über dich selbst sagen zu können, das habe ich gut gemacht, weil ich folgende Stärke habe. Ich kann das richtig gut. Das fühlt sich, glaube ich, und ich meine, ich weiß es aus eigener Erfahrung, das fühlt sich ganz awkward an, wenn man wirklich laut ausspricht, was man gut kann, laut ausspricht, ich habe das gut gemacht.
Ich zwinge meine Klienten das manchmal in so einem 5 Minuten.
Sag jetzt, was du gut
Minuten
kannst.
5 Minuten of Fame. Und das ist dann am Anfang immer und dann ist der Moment, wo es sprudelt und das ist dieses Beobachten davon.
Ja.
Ist total toll. Das ist richtig
gut. Ja, und das ist aber was man üben muss.
Ja.
Das ist wie so ein Muskel, der trainiert
total.
Wird. Wir haben letzte Woche hatten wir im Check-in, wir machen immer einen Team-Jo-Fix und dann gibt es immer so eine Check-in-Frage, die bereitet immer jemand anders vor.
Hat die was mit Sex zu tun?
Selten.
Extrem selten.
Schade. Und da hat eine Kollegin vorgeschlagen, die Methode der warmen Dusche, kennt ihr das?
Ja.
Wo man halt über die anderen sagt.
Ja.
Und alleine das ist Menschen schon unangenehm, habe ich gesehen. Also, was heißt unangenehm? Alle haben sich wahnsinnig gefreut und waren ganz gerührt darüber, was die anderen über sie gesagt haben. Aber es ist erstmal für uns alle als Menschen, oh, mir wird gerade gesagt, warum ich toll bin.
Ja, aber oder die Angst vielleicht kommt jetzt gar nicht oder gar nicht so viel, oder? Wenn man da so sitzt, glaube ich, die so mitschwingt.
Ich glaube, dafür sind wir schon zu eng miteinander alle und kennen uns zu gut. Was Schönes. Es war wirklich dieses Aushalten, wenn jemand dir sagt, warum du toll bist. Also gutes Feedback aushalten ist manchmal schwieriger, glaube ich, als schlechtes Feedback anzunehmen. Weil du selber dann denkst, oh, wirklich? Ich? Oh. So, und der nächste Schritt ist dann, das aufzunehmen und über sich selber sagen zu können. Und das ist ganz wichtig. Und das muss man trainieren.
Ja, das hat wahrscheinlich auch wieder, es fiel ja ganz oft so diese Erwartungshaltung, weil wenn es um Feedbackgespräch geht, geht es ja oft so, was habe ich falsch gemacht oder was kommt jetzt oder was kann ich verbessern oder ne?
Mhm.
Und dann zu antizipieren, oh wow, es kommt was Gutes und das darf sein und oh wow. Also das ist ja auch wieder was, wie du auch geschildert hast, es kam kein Mansplaining oder eine Wiederholung, sondern es war was Neues da, es war was anderes.
Ja.
Ist auch, was ich versuche, meinem Team mitzugeben, aber ich finde immer total wichtig zu kommunizieren, gerade bei Feedback, die Ratio, damit ich negatives oder konstruktives Feedback annehmen kann, ist ja so, dass ich ungefähr 5 bis 7 Mal positives Feedback gehört haben muss, um so eine Art Safe Space zu haben, mit so einem negativen oder zu verbessernden Ding umgehen zu können und dann auch gewillt bin, das zu machen. Und das ist so schwer herzustellen, ne?
Also, ist es. Weil das ist halt genau das, was in Review Talks auch in meinem Leben oft passiert ist, dass du, sagen wir mal, 95% positives Feedback eigentlich bekommst und 5% kritisches. Du redest aber 95% der Zeit über die 5%.
Richtig, genau.
Und das ist das große Problem.
Oder es fühlt sich zumindest so an. Es ist das, was
richtig
hängen bleibt.
Es fühlt sich so an. Ich weiß noch, wie ich damals ein Gespräch hatte. Ich glaube, da war ich so Mitte 20 mit meiner damaligen Vorgesetzten. Und ich war voll auf diesem kritischen Feedback in meinem Kopf. Und ich war wie in so einem Tunnel und war so, oh, krass, was hat sie da gesagt? Wie lösen wir das jetzt? Oh, und ich war total beschäftigt, bis sie irgendwann zu mir meinte, Inga, kannst du dich jetzt mal zusammenreißen, ey? Das war alles super gut, außer dieser einen Minisache. Aber ich habe mich mit der Minisache auseinandergesetzt. Also wie du gerade sagst, wie schaffst du es zu vermitteln, dass das Allermeiste eigentlich immer richtig gut ist? Und ich glaube, du schaffst es dadurch, dass du es konstant versuchst weiterzugeben, also quasi, wenn es passiert, wenn etwas wirklich richtig gut war, das in dem Moment zu sagen, am lebenden Beispiel, das bleibt bei den Leuten viel mehr hängen.
Ja.
Und ich merke aber, dass auch ich mich da echt disziplinieren muss, das regelmäßig zu tun. Gerade auch bei den Menschen, zu denen ich kein direktes Führungsverhältnis mehr habe, ne? Weil in meinem Team führe ich ja nicht alle 12,
ja,
sondern ich führe 4. Das heißt, auch alle anderen aber gucken trotzdem auf mich. Und ich habe aber keine One-on-Ones mit denen und auch keine Review-Talks. Aber das heißt nicht, dass die von mir nicht trotzdem auch mal hören müssen, das war gerade super. Du hast gerade in dem Meeting einen tollen Beitrag geleistet. Oder ich habe eine Konzeptpräsentation von dir gesehen, die war stark. Das muss mir auch bewusst sein. Und da kommt manchmal mein kleiner Imposter. Ach echt? Die brauchen das von mir? So, echt? Aber ja, so ist es, ne? Ich bin der Teamlead, ich bin dafür da, auch für ihre Entwicklung gerade zu stehen und sie dahin zu bringen, wo sie gerne hin möchten. Und natürlich müssen die dann auch von mir hören, wenn sie was gut gemacht haben. Das hat dann doch auch nochmal, glaube ich, ein anderes Gewicht, ne? Genau wie von unseren Managing Directors über uns, ne? Auch was von denen dann irgendwann mal kommt, ist ja quasi noch wichtiger, weil das ist ja die Unternehmensführung. Aber ne, also da kommen ja Hierarchien zum Tragen im Grunde, weil wir alle wissen, wer am Ende die Entscheidungen trifft. Und das ist was, wo ich echt merke, mein größter Job ist, für das Team da zu sein. Und was heißt das? Konstant aufmerksam zu sein, wie es denen gerade geht, ob sie was von mir brauchen, wie ich ihnen Wertschätzung entgegenbringen kann. Und Wertschätzung ist da das ganz große Stichwort, herauszufinden, wer fühlt sich denn durch was gewertschätzt. Allein das ist echt eine Herausforderung, finde ich, das rauszufinden.
Ja. Du hast ja auch erwähnt, also deine Karriere und diesen Wechsel, dieses Gefühl, hier ist mein Job dann, ich brauche was Neues, du hast ein Team übernommen. Und man spürt da ja auch so diesen, du willst da ja auch was bewegen und du machst auch ganz viel auch noch nebenher. Und das machst du in einer reduzierten Stundenanzahl. Und das finde ich total cool, dass du gesagt hast, du magst den Begriff Teilzeit nicht, du arbeitest reduzierte Stunden. Kannst du da nochmal so ein paar Worte sagen, was deine Aversion zu dem Teilzeitbegriff ist und einfach auch nochmal so auf den Punkt, wie wuppst du das alles?
Ich habe so eine Aversion gegen das Wort Teilzeit entwickelt, weil das so assoziiert ist mit, die will nicht richtig oder die hat keine Ambitionen mehr, die will nur Teilzeit. Wo ich mir aber denke, so, nee, das, was ich mache, fühlt sich nicht nach Teilzeit an, sondern das fühlt sich danach an, dass ich meine bezahlten Arbeitsstunden leicht reduziert habe, um noch nebenher einen anderen Job zu machen. Und das ist eine Reduktion. Das heißt aber nicht, dass ich meine Rolle nicht zu 120% ausfülle. Man entwickelt einfach andere Strategien, um das zu kompensieren. Und deswegen ärgert es mich auch manchmal ganz doll, wenn ich Stellenausschreibungen lese und da steht standardmäßig eigentlich Vollzeit drin, wenn du Management Ausschreibungen liest. Klar. Ab einem bestimmten Level würde da im Leben nicht Teilzeit stehen, sondern immer Vollzeit. Und ich finde das im Grunde schon halbwegs diskriminierend. Ich kann es von Unternehmensseite verstehen, weil die sich natürlich denken, ja klar brauche ich hier eine Vollzeitperson, der Job ist riesig. Wenn ich aber mich auf eine relativ seniore Stelle bewerbe, was ich übrigens auch immer in meinem Leben getan habe, ne, obwohl ich von vornherein wusste, ich werde nicht 40 Stunden arbeiten, habe ich mich trotzdem auf diese Stellen beworben, weil mir ja klar war, ich glaube, ich kann das einschätzen, was sie von mir wollen, und ich kann das auch in 34 Stunden.
Und das machen nicht viele, ne? Also ich kenne viele Frauen, die dann sagen, nee, da bewerbe ich mich dann lieber nicht. Und wie viel Talent da den Arbeitgebern durch die Lappen geht, literally.
Richtig. Ja. Richtig. Ja. Und ich meine, 34 Stunden ist natürlich auch nochmal was ganz anderes als 20 Stunden, ne?
Also total, ja.
Das heißt, ich habe 6 Stunden reduziert, damit ich halt dreimal die Woche nachmittags die Kinder hole. Ich bin ja dann auch trotzdem noch available und so. Bei 20 Stunden, ich glaube, da muss man halt nochmal ganz realistisch drauf schauen, wie viel kann man da übernehmen. Aber da gibt es natürlich auch heutzutage echt spannende Geschichten, so zu Führungstandems beispielsweise. Habe ich jetzt auch schon echt interessante Menschen kennengelernt, die das ausprobiert haben. Ob das was für mich wäre, weiß ich nicht. Ich bin jedenfalls total froh, dass ich es, jedenfalls, ich spreche mal für den Moment, kriege ich es hin mit meinen 34 Stunden. Und ich bin auch wahnsinnig froh, dass das keiner in Frage gestellt hat bei Amorelli. Ich habe gesagt, ich möchte gerne diese Rolle übernehmen mit der Teamverantwortung. Also ich noch mal ganz kurz dazu, ich bin als Expertin eingestiegen bei Amorelli ohne Team. Ich hatte eine Werkstudierende, aber mehr nicht. Und habe eine Expertenrolle zunächst gehabt und bin dann in die Teamführung rein, quasi 1,5 Jahre später. Und da wurde das auch nicht in Frage gestellt, weil die mich aber auch kannten und wussten, wie ich arbeite. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich jetzt von außen reingekommen wäre und hätte gesagt, hier, ich will diesen Brandlead-Job haben und ich mache aber reduzierte Stunden. Ich habe die große Hoffnung, dass sie sich trotzdem dazu hätten hinreißen lassen, mich einzustellen. Aber
man weiß es nicht
genau. Man weiß es natürlich nicht genau. Und aber genau für diese Themen versuche ich im Grunde auch Lobby zu machen, dass reduzierte Stunden nötig sind in ganz vielen unserer Lebensbereiche und auch nicht nur, wenn man Mutter ist. Es gibt viele Leute, die einfach zum Beispiel Freelancer-Jobs nebenbei noch verfolgen oder eine Coaching-Ausbildung machen oder ein bestimmtes Hobby haben, dem sie nachgehen wollen. Whatever, I don't care. Die aber auch sagen, ich will nicht 40 Stunden. Ich brauche Commitment, dass ich auch ein bisschen weniger arbeiten kann. Und wenn bei diesen Leuten aber das Mindset stimmt, dann werden die auch nicht genau bei ihrer Stundenanzahl Stopp machen. Das gehört meistens auch nicht dazu. Das gehört auch bei mir nicht dazu. Ich arbeite nicht immer haargenau 34 Stunden. Mhm. So. Wenn was anfällt, dann bin ich da und dann versuche ich alles möglich zu machen. Und ich glaube fest daran, dass wenn ArbeitgeberInnen genügend Flexibilität ermöglichen, Menschen, die in reduzierten Stunden Führung machen wollen, dann geht das. Es muss gut organisiert sein, das ist völlig klar. Und es gibt bestimmt Jobs, in denen es, was weiß ich, Schichtdienst und sowas, schwieriger. I know. Wir reden jetzt hier wirklich gerade von so Bürojobs, so ne, wie wir das jetzt hier machen, im Marketing zum Beispiel. Und da geht das, wenn man mit dem richtigen Mindset kommt auf beiden Seiten.
Ja. Ja, also Flexibilität, Strukturen, die das ermöglichen, ne? Mindset.
Ja, und auch der Wille, ne? Also es ist. Ja, wenn man dann so gesagt bekommt, ja, den Job kannst du nicht in 40 Stunden machen, wenn ich sage, ich möchte 34, dann denke ich mir in dem Moment, ach so, dann waren aber wahrscheinlich von euch auch nicht 40 Stunden gemeint, sondern wahrscheinlich 60. Weißt du, so das hinterlässt das dann bei mir.
Dann sind es auch 1,5 Fulltime-Employees, möchte ich mal als Personalplanerin hier mit anmerken.
Ja.
Muss man auch realistisch bleiben.
Ich finde es immer gefährlich, weil ich das beobachte, dass Frauen dann in so eine Bringschuld kommen und denken, jetzt muss ich es aber beweisen, gepaart mit dem, wenn sie aus der Elternzeit zurückkommen, mit einem Selbstwert, der jetzt nicht strotzt von yay, also ne, sondern eher.
Warum schon, eigentlich nicht, ja? Wir haben gerade irgendwie einen kleinen Menschen gemacht und ein Jahr lang großgezogen. Voll das Achievement, ne? Und dann kommt man zurück und denkt, oh Gott, das ist so schwierig und alle haben weitergearbeitet und ich bin voll hinten an.
Da brauchen wir auch ein Mindset, das auch zu sehen. Voll. Ich empfehle das auch Leuten oder Frauen, dass in ihren, da ist schon die Unsicherheit, was schreibe ich in meinen CV? Lasse ich die Elternzeit weg? Ich so, nein, die schreibst du rein. Also das ist, also wenn sie möchten, aber ich empfehle das sehr stark. Einfach, was da an Organisationstalent und, ne, also ich, wie ihr auch beschrieben habt, wie ihr organisiert und was ihr wuppt. Das ist so wertvoll und da sind aber so viele Unsicherheiten. Ich glaube, da braucht es definitiv auch ein Umdenken. Also gerade diesen Mindset-Shift, das auch anzuerkennen und stolz drauf zu sein.
Mhm. Und was man auch nicht außer Acht lassen darf, und das betrifft aber, es ist fast schon egal, ob man Teilzeit oder Vollzeit arbeitet, aber ich muss ja auf Ziele reporten.
Ja.
Und wenn ich merke, diese Zielerreichung funktioniert nicht, dann muss ich mich ja fragen, warum nicht? Und dann, ich wette, dass in den allermeisten Fällen nicht der Grund ist, weil ich hier 6 Stunden weniger sitze die Woche, sondern dann hakt es ja an ganz anderen Stellen. Und die Offenheit muss da sein, ne? Weil ich glaube, dass ganz oft dieses Mindset da ist, ja, die kriegen ja ihre Ziele eh nicht hin. Und denke ich mir so, warum? Es geht ja nicht um die Zeit, die ich absitze, sondern es geht darum, wie ich hier die Dinge organisiert kriege. Und ich merke, dass ich da aber eben auch mit dem Team im ständigen Austausch sein muss, um klarzumachen, wie funktionieren zum Beispiel unsere Entscheidungsprozesse. Ich habe kürzlich mit meinen Senior Managers Delegation Poker gespielt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ja.
Um im Grunde zu sagen, okay, wo trefft ihr autark Entscheidungen und informiert mich nur noch? Wo möchte ich gerne consulted werden? Und wo entscheide eigentlich ich und informiere euch? Und solche Dinge zu durchblicken und die Strukturen im Team zu durchblicken, das ist ja das, worauf es ankommt. Und ich glaube, da bin ich jetzt natürlich gerade in einer Lage mit insgesamt 4 Arbeitskräften, die reduzierte Stunden arbeiten, plus irgendwie sagen wir mal 4 bis 5, je nach Zeit, Werkstudierenden, die ja auch nur 20 Stunden die Woche da sind. Das heißt, wir arbeiten ja sowieso in einem sehr flexiblen Gefüge. Und ich glaube, it's here to stay.
Ja.
Also das wird nicht weniger. Und je mehr wir Führungskräfte und auch das hohe Top-Management sich darauf einstellen, dass das so ist, desto besser werden auch die Chancen für die Mütter, nicht abgestempelt zu werden als, die will ja jetzt nirgendwo mehr hin, die ist jetzt für eine Führungskarriere eh raus.
Ja.
So, also das ist jedenfalls meine große Hoffnung.
Ja.
Ja, und ich glaube, Remote Work tut da auch sein Übriges, ne? Weil die Leute, selbst wenn sie Vollzeit arbeiten, ja nicht die ganze Zeit bei dir nebenan sitzen und du weißt nicht, was die gerade machen. Haben die jetzt ihre Pause oder ihren Sportkurs dazwischen geschoben oder antworten sie in einer Stunde oder in 4? Und da muss man halt einfach flexibel sein und sich drauf einstellen und entsprechend gut kommunizieren drumherum.
Ja, und vor allem die klaren Ziele und Deliverables klar machen. Weißt du was, am Ende ist mir scheißegal, ob die 3 Sportkurse am Tag machen. Solange der Output stimmt.
Ja.
Nee, also bin ich ganz bei dir.
Klingt bescheuert, aber am Ende geht es mir ja nicht ums Stempeln,
sondern
mir geht es darum, dass die einen richtig guten Job machen. Und wenn die den machen und, weiß nicht, morgens 10 Kilometer laufen oder abends zum Ballett oder, dann ist mir das egal.
Sollte es auch sein, ja. Sehr schön.
Ich versuche gerade noch mal, ich wollte noch eine Sache fragen, in Bezug auf Ziele, vielleicht passt es da, um das anzuknüpfen. Ihr hattet ja diese sehr erfolgreiche Vulva-Ausstellung in der Torstraße. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeigefahren bin, war die Schlange unfassbar lang. Und ich bin dann am letzten möglichen Tag noch reingekommen.
Oh, du warst da?
Gerade so, 2 Stunden angestanden.
Wow.
Sehr nette, interessante Leute kennengelernt in der Schlange. Dieses Thema Weiblichkeit, jetzt haben wir über weibliche Unternehmenskultur, weibliche Führung, vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Weiblichkeit, also dass Bilder von, ist die Plural, Vulven. Danke. Dass die so ein Publikum anziehen, diese Weiblichkeit und dieses, was es braucht, was wir uns wünschen. Vielleicht von deiner Seite, wie war das? Einfach nochmal so ein bisschen vielleicht Hintergrund, das zu organisieren. Aber auch so in der Metaperspektive Weiblichkeit im Arbeitskontext, Offenheit darüber zu sprechen und dieses Ausleben und was bedeutet das für dich? Ich krieg mal da, vielleicht kann man, also ich weiß nicht, ob die jetzt konkret genug ist, so ein bisschen offen, aber.
Ich 5 Fragen in einer.
Ja,
das ist immer Sarah-Style. Öffnend.
Maite fängt dann immer so schön konkret ein. Nimm es einfach, was hier so rumschwirrt. Und,
Die Vulva-Ausstellung war eins unserer ganz, ganz tollen Projekte in den letzten 2 Jahren. Die Idee ist entstanden, weil wir bei Amorelie einen eigenen Corporate Podcast haben. Der heißt Ich hab noch nie. Und den machen zwei meiner Teammitglieder, Vicky und Jenny, zusammen. Und in diesem Podcast geht es darum, dass sie sich gegenseitig immer eine Challenge geben zu etwas, was sie noch nie gemacht haben.
Cool, ja. Das sollen wir auch einführen vielleicht.
Und ich weiß gar nicht mehr, was das Monatsthema war. Jedenfalls musste Jenny dann zu einem Vulva-Watching-Workshop gehen.
Sehr cool, ja.
Von Eva Samina, die macht das schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Und Vulva-Watching heißt, du schaust dir quasi die Vulven der Frauen im Raum an, ne, und öffnest dich und... Ja, es ist eine Art von Exploration, ne, die ja damit zu tun haben, irgendwie dein Selbst zu entdecken und so. Und Jenny war jedenfalls sehr angetan davon, von diesem Erlebnis. Und zusammen mit Eva Samina kam dann eben die Idee auf, müsste man das nicht öffnen, müsste man nicht daraus eine Kunstausstellung machen. Und diese Idee, mit der sind wir dann relativ lange schwanger gegangen, weil du als E-Commerce-Unternehmen natürlich auch wirklich überlegen musst, okay, was, ne, sind wir beim Thema Impact und Ziele, was bringt uns das denn, wenn wir eine Vulva-Ausstellung machen? Und wir haben dann sehr lange an diesem Konzept gemeinsam gearbeitet, bei uns im Team. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, komm, wir machen es, wir stellen das Budget dafür ein für nächstes Jahr. Und es wurde ein großes Projekt daraus und es wurde ein Projekt mit extremer Resonanz. Das war wahnsinnig. Also wir hatten mit 1000 Besuchenden gerechnet und es waren am Ende 3500 an 3 Tagen Pop-up Gallery.
Ja.
Noch nicht mal den ganzen Tag offen, sondern immer nur so 4-5 Stunden. Es war sehr erfolgreich. Wir haben damit auch wirklich hohe Wellen geschlagen, auch bei Menschen, die gar nicht da waren, also, sondern die einfach gesehen haben, oh krass, die machen eine Vulva-Gallery. Die
hatten so Vulven. Viele FOMO, also es war wirklich so, du warst da, warst du noch nicht da. Und,
und ich glaube, das Magische daran war, ich habe das versucht immer so zu erklären, wenn Leute mich angeguckt haben, so warum zeigt ihr Vulven? Naja, wie viele Vulven siehst du denn in deinem Leben? Wirklich. Also auch wenn du in die Sauna gehst, dann siehst du die von frontal, aber du siehst nicht, wie es aussieht. Und wir wissen aus unserem Amorelie Sex Report, den wir jedes Jahr machen, wissen wir, dass die Vulva bei Frauen durchaus, na, was soll man sagen, also Unsicherheit auslöst. Sieht das normal aus? Ist das schön? Habe ich eine Beziehung zu meiner Vulva? Also kann ich mich mit ihr identifizieren? Was tut sie für mich? Und diese Unsicherheiten, die wollten wir adressieren damit. Und ich meine, du warst da. Die Kernausstellung der Ausstellung war, jede Vulva ist schön. Und alles ist gut, wie es ist. Und das war die Kernbotschaft, die wir vermitteln wollten. Und das bringt mich zu einem der Kernthemen von Amorelie, dass wir sexuelles Selbstbewusstsein stärken wollen. Dazu gehört das Körpergefühl. Dazu gehört die Beziehung zum eigenen Körper. Die Beziehung zu Pleasure, also ne, zum Erleben von Erregung und sowas. Und das ist deswegen so wichtig, weil sexuelles Selbstbewusstsein am Ende dazu führt, dass ich sexuell glücklicher sein werde, weil ich meine eigenen Grenzen kennenlerne, weil ich lernen kann, auszudrücken, was ich möchte, was ich fühlen möchte und wie man da hinkommt. Und wir sehen einfach auch im Amorelie Sex Report, dass jede 5. Frau sich nie selbst befriedigt. Das ist auch okay, wenn sie diese Entscheidung informiert und ohne soziale Tabus trifft. Wenn sie selber für sich entscheidet, ich mag das nicht, ich bin aber gut informiert und ich fühle mich hier nicht eingeengt von der Gesellschaft, fein. Ich möchte aber vor allem die Frauen mit Amorelie noch erreichen, die vielleicht eher tief in sich drin so eine Art Barriere verspüren, die irgendwie, nee, das macht man nicht, heißt. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass wir alle eine freie Entscheidung treffen können. Und ich glaube, da sind aber noch so viele Stigmata und Tabus immer noch, gerade bei Sex und Frauen, weil einfach, wenn Frauen über Sex reden, man einfach anders angeschaut wird, als wenn Männer über Sex reden. Und das soll nicht so sein.
Ja.
Und ich finde, da ist eine schöne Barriere zu meinen Themen Frauen in Führung oder Frauen in der Businesswelt, weil auch da will ich Gleichheit. Und in dem Bereich Sex will ich es auch. Ich will Gleichheit. Ich will, dass Frauen und Männer nicht unterschiedlich angeguckt werden und nicht unterschiedlich bewertet werden.
Mhm. Ja, und für mich steht da auch ganz stark noch dahinter, das, was du auch gesagt hast und wo du auch in deiner eigenen Erfahrung und deinem eigenen Erleben, ich kann so sein, wie ich bin und ich kann mich so zeigen, wie ich bin.
Ob Pippi oder Annika.
Ich habe Pimmel verstanden.
Oh, come on.
So viel zum Thema. Und dieses Frausein anzunehmen in unserer Businesswelt, ich glaube, das ist, dafür steht jetzt eure Arbeit ja auch. Also das war für mich irgendwie auch was ich mitgenommen habe.
Ja.
Jetzt auch aus dem Gespräch mit dir.
Ja, das ist schön.
Ja. Schöne Closing Statements, oder?
Ja, ganz fantastisch, dass du da warst, Inga. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke in die Welt von Amorelie und dein eigenes Weg, bewegtes Leben. Wir sind ganz gespannt, wie es weitergeht. Und falls es nochmal eine Vulva-Ausstellung gibt, bin ich natürlich dabei.
Ja. Es gibt sie tatsächlich demnächst digitalisiert.
Okay.
I'll let you know.
Ja. Okay.
Oder wir kommen dich mal im Hoppegarten im Pferdestall besuchen.
Oh, da habe ich keine Vulva.
Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Vielen Dank an euch.